Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio. Via Radio.
Medien und digitale Kultur.
Eine knappe Stunde Breitband. Am Mikrofon Thomas Jedicke. Guten Tag. Wer hat den größten Knall? Großbritannien plant weitere Ausweitung des Überwachungssystems, sinnvolle Kontrolle oder Verfolgungswahn. Wer hat den besten Clip? Erster offizieller Wettbewerb für virale Internetfilme mit oder ohne Botschaft in Berlin. Wer hat den besten Punch? Bei den 8. World Cyber Games in Köln spielen 800 Gamer aus 80 Nationen um Titel und Preisgelder. Wir bringen einen Zwischenbericht aus der Kampfzone. Und um Musik aus Computerspielen geht es heute auch bei Martin Riesel in der Netzmusik.
Tja, Thomas, das Spiel bei den World Cyber Games, das da am meisten zu bieten hat, zumindest gratis runterladbare Musik, das ist Guitar Hero 3. Aber ich sag's gleich, kuschelige Akustik-Sounds gibt's da nicht, also bitte anschnallen. Hier sind Breaking Wheel mit One for the Road.
In der nächsten Woche wird der Bundestag das umstrittene BKA-Gesetz verabschieden. Der Staat will sich mit einem ganzen Maßnahmenpaket vor terroristischen Gefahren schützen. Der Spähangriff wird Fahndern des Bundeskriminalamts künftig erlauben, Wohnungen von Terrorverdächtigen mit Kameras zu überwachen. Sind das notwendige Sicherheitsmaßnahmen oder ist es Verfolgungswahn? Gegen die bereits seit Anfang des Jahres praktizierte Telefonüberwachung zur Vorratsdatenspeicherung hat in dieser Woche das Bundesverfassungsgericht mit einer Eilentscheidung noch einmal massive Bedenken angemeldet. Die Karlsruher Richter schränkten die Datenspeicherung weiter ein. Telefon- und Internetdaten dürfen von Kommunikationsdienstleistern nur bei schwerwiegenden Gefahren für Menschen oder für die Sicherheit des Staates an die Polizei weitergegeben werden. Doch das Misstrauen bleibt. Vera Linz fasst die Kritik zusammen.
Mit der Vorratsdatenspeicherung wird gespeichert, wer wann mit wem wie lange kommuniziert hat, beim Handy noch zusätzlich, wo er sich dabei aufgehalten hat, und zwar von 80 oder 82 Millionen Bundesbürgern, von jedem. Das ist der Punkt, wo wir sagen, das ist unverhältnismäßig, sind wir denn alle kriminell?
Ricardo Remmert-Fontes vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung sammelt seit fast 3 Jahren den Protest gegen die Pläne der Bundesregierung. Mehr als 50 Organisationen sind inzwischen im Boot, um gegen die Vorratsdatenspeicherung vorzugehen. Mit dem Gesetz hat die Bundesregierung eine EU-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Das Ziel besteht darin, die Kommunikationsnetzwerke von Kriminellen offenzulegen, um den Preis, dass jeder Bürger das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verliert, wie die FDP-Politikerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger kritisiert.
Das ist nach meiner Einschätzung eine grundlegende Änderung im Zusammenhang mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Ein Kernpunkt dabei ist immer, dass nicht grundlos personenbezogene Daten erfasst werden dürfen. Das passiert jetzt. Also, das hat eine Grundsatzkategorie.
Nicht nur, dass der Bürger damit die Hoheit über seine privaten Kommunikationsdaten verliere. Kritiker befürchten auch den Missbrauch dieser Informationen, die nicht vom Staat, sondern von den Telekommunikationsunternehmen gesammelt werden. Die Versuchung, die Daten zweckentfremdet zu nutzen, sei groß. Einen besonderen Einschnitt würde das Gesetz für Journalisten bringen. Investigative Recherchen wären dann nahezu unmöglich, da man potenziellen Quellen keine Anonymität mehr zusichern könnte. Stefan Welz, Leiter der ARD-Sendung Panorama, beschreibt das Szenario für den Fall, seine Redaktion würde in ein Ermittlungsverfahren geraten.
Dann werden Sie unter Umständen feststellen, dass in meinen Verbindungsdaten 3 Anrufe beim Abteilungsleiter Bundeskriminalamt gewesen sind, 3 Anrufe bei einem Abteilungsleiter in einem anderen Amt. Keiner weiß, ob der Beamte mir ein Geheimnis verraten hat. Es ist nur erkennbar für die ermittelnde Behörde, dass dort jemand einen Kontakt zu einem Journalisten hatte, den er vielleicht netterweise eher mit dem Pressesprecher hätte haben sollen.
Die Gefahr, daraufhin zur Rechenschaft gezogen zu werden, dürfte für die Informanten so groß sein, dass sie sich perspektivisch zurückziehen. Tiefgehende Konsequenzen hat die Vorratsdatenspeicherung jedoch auch für Berufsgruppen wie Ärzte und Pfarrer oder für solche Nothilfeeinrichtungen, an die sich Menschen anonym wenden. Auch hier kann keine Vertraulichkeit mehr sichergestellt werden.
Verglichen mit der Situation in Großbritannien wirken die deutschen Pläne zur Datenspeicherung noch recht moderat. Die britische Regierung plant, ein gigantisches Überwachungssystem zu installieren. In London begrüße ich unseren Korrespondenten Martin Zagatta. Herr Zagatta, was soll da passieren?
Nun, die Briten legen im Januar oder wollen im Januar ein neues Datengesetz vorlegen und darin enthalten auch ein Programm zur Modernisierung der Kommunikationsüberwachung, über das jetzt schon sehr viel spekuliert wird. Die Regierung hat ihre Pläne bisher offiziell nicht vorgestellt. Man weiß aber aus Presseberichten, dass sie offenbar eine ganz gigantische Datenbank plant, wo alle Telekommunikationsverbindungen, Telefongespräche, SMS, E-Mail, der Aufruf auch von Internetseiten gespeichert werden sollen. Und zwar technisch heißt es, dass das über sogenannte Blackboxes, also über Flugschreiber, erfolgen soll, über Knotenpunkte. Und der Unterschied zu dem System, das da in Deutschland vorgesehen ist und umstritten ist, wäre dann wohl, dass nicht mehr die Telekommunikationsunternehmen direkt für diese Datenspeicherung zuständig sind, dass man sie wie jetzt üblich noch dann bei ihnen im Verdachtsfall irgendwie abfragt, sondern dass über diese Blackboxes direkt ein Datensystem des Staates aufgebaut würde, dass der Staat also direkten Zugriff auf diese Datenbank hat und sie auch verwaltet.
Okay, jetzt wird hier immer in Deutschland argumentiert, es würden nur technische Verbindungsdaten gespeichert, aber im Prinzip ist das ja dann sinnlos. Wenn man einen konkreten Verdacht hat, muss man ja eigentlich auch die Inhalte überprüfen können, was da geredet worden ist. Ist das in Großbritannien auch ein Thema, dass es nicht nur um technische Daten geht, sondern eben auch um das, was tatsächlich gesagt worden ist oder was in der E-Mail drinsteht?
Also da sagt die Regierung, diese Befürchtung sei aus der Luft gegriffen. Es gehe bei diesem Datensystem jetzt auch nur um eine technische Überwachung. Man spricht hier in Großbritannien von sogenannten Freundschaftsbäumchen und von Bewegungsprofilen. Also man wolle damit feststellen können, wer mit wem Kontakt hatte, wer mit wem kommuniziert. Inhalte würden nicht überprüft. Die Regierung räumt aber ein, dass der Geheimdienst das schon seit Jahren praktiziert, allerdings auf Antrag. Und so soll es auch in Zukunft bleiben, dass Verdächtige überprüft werden, auch auf Inhalte von Telefongesprächen. Und da hat es im vergangenen Jahr fast 500.000 solcher Anfragen gegeben. Also auch das wird im großen Stil hier in Großbritannien längst betrieben.
Also scheint das überall in Europa ja ein Thema zu sein, in den Regierungen, in jeder Nation. Wie ist das denn personell? Was hat die britische Regierung geplant, wie viele Leute da eingebunden werden sollen in dieses Projekt?
Also auch dazu hat sie bisher jede Stellungnahme verweigert. Aus Presseberichten ist zu hören, dass die Regierung die Kosten für dieses neue Projekt, für diese neue Datenbank, die sie da einrichten will, auf etwa 12 Milliarden Pfund beziffert. Das wären so etwa 15 Milliarden Euro. Dazu sagen jetzt Experten, die dazu befragt wurden von den Zeitungen, das sei wahrscheinlich noch viel zu niedrig, wenn man diesen großen Umfang berücksichtigt, dass diese Zahl untertrieben werde, um das Ganze vielleicht durchzubringen. Aber Näheres wird man wohl erst Anfang nächsten Jahres erfahren, wenn die Regierung dann ihre Pläne tatsächlich vorstellen muss.
Und bisher hat man in Großbritannien ja auch schon mit verschiedenen Methoden gearbeitet. Ich erinnere die Videokameraüberwachung, die zum Beispiel in Innenstädten eingesetzt worden ist, ziemlich flächendeckend. Hat das dann irgendwas gebracht? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, ob das erfolgreich ist?
Also aus Sicht derjenigen, die das betreiben, natürlich. Großbritannien hat mehr Überwachungskameras als die ganze EU zusammen. Und man sagt, das verhindert jetzt nicht unbedingt Verbrechen, aber es hilft gewaltig bei der Aufklärung von Verbrechen. Und die Befürworter dieser Überwachung, die haben Auftrieb erhalten dadurch, dass zumindest auch versuchte Anschläge 2007, als es einen Anschlag in London gegeben hat, einen gescheiterten Anschlag und dann einen Anschlag auf den Glasgower Flughafen, dass man mit solcher Kameraüberwachung auch mit einer Nummernschildscannung, die hier in Großbritannien längst gang und gäbe ist, auch die Täter sehr schnell ausfindig gemacht hat. Man hat da in Großbritannien ein ganz anderes Verständnis als in Deutschland etwa, weil es diese Anschläge 2005 auf die Londoner U-Bahn ja schon gegeben hat mit 52 Opfern damals, die von Selbstmordattentätern in die Luft gesprengt wurden. Seitdem haben da Datenschutzbedenken noch weniger, spielen da Datenschutzbedenken noch weniger eine Rolle. Und es gibt hier alles Mögliche. Es gibt hier Projekte, dass man mobile Fingerabdruckscanner jetzt einführen will, Laserüberwachungssysteme, wo man aus größerer Entfernung schon Menschenmengen überwachen könne, ob da Spuren von Sprengstoff, ob irgendjemand mit Spuren von Sprengstoff in Berührung gekommen ist. Es wird mit Gesichtserkennungssystemen experimentiert. Also da hat man in Großbritannien einen ganz anderen Umgang als in Deutschland mit diesen Themen.
Das heißt, es gibt überhaupt gar keine Widerstandsbewegung, es gibt gar keine Bürgerrechtler, die sich gegen Datenmissbrauch zur Wehr setzen?
Also die gibt es auch, die melden sich auch regelmäßig zu Wort. Die finden allerdings nicht dieses Echo, wie sie es etwa in Deutschland finden. Es gibt auch hier einen Datenschutzbeauftragten, der hat sich auch schon zu diesen Plänen der Einführung einer dieser gigantischen Datenbank jetzt geäußert. Aber er sagt, das geht einen Schritt zu weit. Also Sie hören, wie vorsichtig diese Stellungnahmen hier sind. Es gibt relativ viel Kritik und Bedenken, weil es in den vergangenen Monaten auch wieder große Datenpannen gegeben hat in Großbritannien, da hat die Regierung ihr anvertraute Daten verloren. Der größte Skandal hier, ein Steueramt hat die Daten von 25 Millionen Menschen verloren, die Kindergeld beziehen. Und das ist in Großbritannien dann auch deshalb ein Thema. Ganz einfach, weil hier man ja noch nicht einmal eine Personalausweispflicht hat auf der anderen Seite, weil es kein Meldewesen gibt, weil diese Sicherheitsdiskussion hier so gespalten ist und es deshalb auch, weil es eben diesen Personalausweis, weil es dieses Meldewesen nicht gibt, relativ leicht ist, hier mit Identitätsbetrug zu arbeiten. Und deswegen hat man da, immer wenn es zu solchen Pannen kommt, diese Diskussion. Aber man stellt die grundsätzliche Überwachung da in der Regel nicht in Frage.
In Großbritannien sieht man die Datenspeicherung offenbar gelassener als bei uns. Das Gespräch mit unserem Korrespondenten Martin Zagatta haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Breitband, Netzmusik.
Ja, ich habe es vorhin angedroht, musikalisch geht's heute um Spiele, also die Musik daraus. Gleich anschließend werden wir ja über die World Cyber Games in Köln berichten. Ich habe mich mal auf eins von den Spielen da gestürzt, von dem sind einige Titel im Netz als Gratis-Download zu finden, Guitar Hero 3. Kuschelrock gibt's da weniger, dafür umso mehr Sounds für Luftgitarrenfetischisten.
Fingertips, he rosined up his bow, and he pulled that bow across the strings and it made an evil hiss.
Ja, schön, dass Sie diesen Gitarrensturm überlebt haben. Netzmusik in Deutschland, Radio Kultur war das mit The Devil Went to Georgia von Steve Wimmett. Von diesem Gitarrenteufel aus Arizona kennt man eigentlich nichts, außer seiner Musik für das Spiel Guitar Hero 3 Legends of Rock. Und er gibt auch den Teufel im Finalkampf des Spiels. 8 Songs hat der 40-Jährige für Guitar Hero eingespielt. Im Stil gibt's da bei ihm kein Vertun, keine lahmen Balladen. Da wird losgebrettert, was die Saiten hergeben, in einem Tempo, dass sich die Gitarrenläufe fast schon überholen. Dazu passt und könnte fast von ihm kommen, was an Tipps geliefert wird, wenn man neue Levels oder Songs lädt. Lass dir vom Sänger nicht die Show stehlen. Sänger sind Egomanen. Oder eher für die weiblichen Fans gedacht, schmeiß deine Unterwäsche auf die Bühne. Ach warte, du bist noch nicht volljährig. Die geistige Welt eines solchen Supergitarristen scheint eher begrenzt. Man kann halt nicht alles können. Das Gitarrenspiel und Gepose sieht Steve Wimmett als seine Lebensaufgabe, und als Nachsatz seiner Bio bei MySpace ist zu lesen: Lang lebe der Marshall-Verstärker. We'll be right back. Ja, haben Sie es erkannt? Im Original ist das das US-Weihnachtstraditional We Three Kings, hier in der zersägten Version von Steve Wimmett aus dem Spiel Guitar Hero 3.
Breitband Off-Topic.
Ja, und Guitar Hero 3 wird auch bei den 8. World Cyber Games in Köln gespielt. 800 Teilnehmer aus 80 Nationen. Die meisten Gamer sind junge Jungs. Gedopt wird eigentlich nicht, höchstens mit Red Bull. Auch die Rechner sind sauber, weil sie von den Veranstaltern gestellt werden, sagen die Veranstalter. Und was die Gamer selbst sagen, haben sie Vivian Perkovic gesagt.
Der typische Gamer, naja, so ein Nerd mit kurzen Haaren, Brille, verpickeltes Gesicht, geht nie ans Tageslicht.
Alex ist mit Nina auf der World Cyber Games, nicht freiwillig. Ihre ganze Mediengestalterklasse aus Bonn hat einen Ausflug gemacht, um das Design der Spiele genauer zu studieren. Die Mädels singen aber lieber wie Rihanna an einem Ausstellerstand mit dem Karaoke-Konsolenspiel SingStar. Das hat mit den klassischen Videogames nicht mehr viel zu tun. Die 12 Disziplinen der World Cyber Games interessieren vor allem Jungs im Teenie-Alter.
Your soul is mine.
Auf der großen, nein, bombastischen Bühne voller Scheinwerfer und Lautsprecher werden einige der 12 World Cyber Game Disziplinen gespielt. Die Spieler sitzen sich in Glaskästen gegenüber und konzentrieren sich auf die Strategiespiele StarCraft, Warcraft, das Gitarrenspiel Guitar Hero oder FIFA 08. Die Spieler, die gerade nicht dran sind, schauen aus dem Publikum zu. Auch Marco Radek mit dem Spielernamen MC1. Er ist schon in den Vorrunden rausgeflogen, sitzt jetzt aber gern mit den Fans zusammen.
Man wird angesprochen, bist du nicht der und der und ja, hi. Und es läuft relativ persönlich ab und auf einem sehr guten Niveau, dass ich sehr begrüße. Ist es nicht so, dass sie schreiend auf einen zukommen, einen umarmen oder sonst was? Das läuft sehr freundschaftlich ab.
Und eher gleichgeschlechtlich. Die einzige Frau in Marco Radeks Umkreis ist seine Mutter. Heute ist sie zum ersten Mal bei einem Spiel dabei und mit dem Hobby ihres Sohnes kommt Mutter Radek klar.
Der wohnt noch zu Hause. Der
ja,
wohnt
unterstreicht
noch.
Das
nicht noch.
Unterstreicht das
nicht. Ja, der hat ja sein Zimmer und was er da anstellt, ist seine Sache. Nee, also da werden wir da nicht mit durch beeinträchtigt oder so. Nee, ist schon okay.
Aber dann verschränken die Jungs auf den langen Plastikstuhlreihen ihre Arme, kippen den Kopf nach hinten und gucken auf die Riesenleinwand.
Warcraft 3.
Er weiß, wo der Gegner ist. Er lockt ihn weg. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach toll. Genauso muss er das Ganze auch spielen. Das ist eine Zermürbungstaktik.
Die E-Sport-Kommentatoren sprechen von Daniel Spenst. 16 Jahre alt, schmal, blass, blond, Nickelbrille. Er bindet sich nach seinem Einzug in die Finalspiele erstmal die Schuhe zu.
Ich habe ohne Schuhe gespielt, weil das einfach total warm da drin ist.
Daniel Spenst ist gelassen, professionell und weiß, was ihm wichtig ist. Vergangene Woche hat er überhaupt nicht trainiert. Er musste für die Schule lernen, zu viele Klausuren. Um jeden Preis spielen möchte Daniel auch nicht.
Ich werde noch so lange spielen, bis es halt Warcraft 3 noch gibt. Alle sagen, das ist halt in einem Jahr vorbei, weil ein neues Spiel rauskommt von denselben Machern. Und das dann besser ist und alle wechseln sozusagen. Dann will ich nicht mehr spielen, weil dann müsste ich wieder so viel trainieren, um so gut zu werden.
Auch Daniels Teamkollegen sind keine Die-Hard-Computer-Nerds. Nach der Ausbildung oder mit 30 wollen die meisten aufhören. Überhaupt, Nerd-Klischees? Mm-mm.
Das ist schon seit Jahren ein Vorurteil, dass alle Videospieler 150 Kilo wiegen, den ganzen Tag nur Pizza und Essen und Cola trinken. Aber in Wirklichkeit ist das eigentlich ganz anders.
In Wirklichkeit sieht es beim Guitar Hero Spieler Lex und dem StarCraft Spieler Horror nämlich so aus.
Bei mir zum Beispiel ist das nicht so. Das Einzige, was da steht, ist dann eine Wasserflasche. Aber auf gar keinen Fall Cola oder Chips. Schon allein, weil es die ganze Zeit schmieren würde an den Händen.
Horror, der mit richtigem Namen Markus Overhageböck heißt, hat sich als Gruppenzweiter für die StarCraft Playoffs qualifiziert und wollte sich gerade mit seinem Gruppenersten Teamkollegen Christoph Mondragon Semke besprechen. Christoph gilt als der beste nicht-koreanische StarCraft-Spieler. Die Südkoreaner definieren nämlich, wo oben ist.
Roger.
Christoph will aber nicht über Spielstrategien reden. Er guckt dem Mädchen in Schwarz hinterher, das hatte gerade noch in seinem Schoß geschlafen, ist vom Gesprächslärm aufgewacht und entnervt abgehauen.
Scheiße. Now she's fucking angry.
Vielleicht wollte sie statt Ballergeräuschen lieber Karaoke-Gesang hören und sich mit den anderen beiden Mädchen solidarisieren. Christoph fragt nach der nächsten Dönerbude. Der Gamer sucht Fastfood. Das erste und einzige Klischee des Tages.
Ivo wohnt noch zu Hause, bis er 30 ist vielleicht. Vivian Perkovic von den World Cyber Games in Köln.
Breitband, Medien und Meinungen.
BKA-Gesetz ans Licht geraten. Am Mittwoch hat die Große Koalition den endgültigen Kompromiss zum umstrittenen BKA-Gesetz beschlossen. Geplant ist, die Gesetzesvorlage bereits am kommenden Mittwoch im Bundestag zu verabschieden. Damit soll eine Auskunftspflicht für Journalisten, der Spähangriff auf Privatwohnungen und die heimliche Online-Durchsuchung legalisiert werden, so das Weblog netzpolitik.org, das gestern ein koalitionsinternes Einigungspapier veröffentlichte und zu dringendem Protest gegen das Überwachungsmonster aufrief. Obama schaltet um. Der frisch gewählte Präsident der USA, Barack Obama, hat das Internetportal change.gov gestartet. Hier wird zum Formierungsprozess der nächsten US-Regierung geblockt. Regierungsjobs werden ausgeschrieben und Positionen erläutert. Besucher der Webseite können unter dem Stichwort Open Government ihre Geschichte der Wahlnacht sowie ihre Zukunftsvisionen und konkreten Wünsche an Obamas Regierung eintragen. Was mit den Zuschriften passiere, werde auf change.gov bislang nicht erklärt, kritisierten Blogger. Die Seite habe noch kein Fleisch auf den Rippen. Obamas Wahlkampfteam umfasst mehr als 90 Internet-Experten, mit deren Unterstützung Obama erstmals einen Großteil von Helfern und Wahlkampfspenden übers Web gewann. Keine Einigung zwischen Yahoo, Google und Microsoft. Die geplante Werbepartnerschaft der beiden Internetkonzerne Yahoo und Google ist gescheitert. Yahoo wollte Online-Werbeflächen an Google vermieten und über Gewinnbeteiligung mehrere hundert Millionen Dollar an zusätzlichem Umsatz erreichen. Gemeinsam würden die Konzerne rund 90% des Suchanzeigenmarktes vereinen, so ein Protestschreiben des werbetreibenden Verbandes ANA. Weil kartellrechtliche Bedenken des US-Justizministeriums über Monate nicht aus dem Wege geschaufelt werden konnten, brach nun Google die Kooperationsgespräche ab. Der stark geschwächte Yahoo-Konzern zeigte sich überraschenderweise offen für einen neuen Übernahmeanlauf in den Microsoft-Konzern, welcher die Verhandlungen im Sommer abgebrochen hatte. Micro-Chef Steve Ballmer zeigte jedoch, wie es heißt, kein Interesse. Presserat prüft künftig auch Online-Medien. Der Deutsche Presserat hat angekündigt, neben Printmedien auch journalistische Online-Angebote zu kontrollieren. Ab dem kommenden Jahr werde man sich anhand von Beschwerden herantasten, denn eine flächendeckende Überprüfung von Online-Publikationen sei nicht zu leisten. Im vergangenen Jahr hatte der Presserat 35 Rügen und 74 Missbilligungen für Printmedien ausgesprochen, die gegen den Kodex der klaren Trennung von redaktionellem Text und Anzeigen sowie der Achtung vor der Wahrheit und Wahrung der Menschenwürde verstießen.
Breitband, Netzmusik.
Musik aus Computerspielen passend zu den World Cyber Games in Köln. Das ist heute dein Thema, Martin, bei der Netzmusik. Jetzt geht's weiter mit Gitarren oder wie sieht's bei dir aus?
Ja, später gibt's auch noch was anderes, aber jetzt nochmal die volle Dröhnung. Musik aus Guitar Hero. Das wird bei dieser Games Convention ja auch gespielt. Und gleich reden wir dann mal darüber, warum denn da gerade solche Gitarrenmusik läuft.
Well, this is a letter to everyone.
You know they're wrong, in fact, I'm free assuring you that I'll be true.
Breitbandnetzmusik mit dem Song Seven von The Giant. Das ist eine Frauen-Punk-Band aus Boston, die ist auch musikalisch dabei im Spiel Guitar Hero.
Und bei dem Spiel, gibt es da nur solche Gitarrenmusik oder ist da noch ein anderer Stil auch dabei?
Naja, zumindest die Sachen, von denen Songs zum legalen Runterladen im Netz gibt, das sind schon ziemliche Bretter. Natürlich ist das vor allem so schwerer Gitarrenrock bei so einem Spiel, wo es ums Gitarrespielen geht. Da orientiert man sich natürlich schon an der Zielgruppe. Für die sind sonst im Soundtrack zum Spiel auch viele bekannte Bands dabei. Also von The Who über Pearl Jam bis zu neueren Truppen wie Block Party. Dann gibt's auch zum Beispiel von Guitar Hero eine Extra-Ausgabe mit Aerosmith. Und die Band hat mittlerweile mehr Einnahmen aus den Verkäufen des Spieles erzielt als jemals mit einem ihrer Alben.
Und ist das so eine Strategie, um die Verluste, die im Musikmarkt entstehen, zu kompensieren dadurch?
Ja, schon. Also zumindest freut sich die kränkelte Musikindustrie, dass sie da eine echte Chance sieht, mal wieder ein bisschen was zu verdienen mit Musik und ist deshalb ziemlich schwer aktiv auf dem Markt. Da gab es viele Firmenaufkäufe und durch die profitieren zum Beispiel die Guitar Hero Spiele vom umfangreichen Musikkatalog des Branchenführers Universal. Das sieht dann in der Praxis so aus, man kauft sich zu einem Spiel sogenannte Songpakete, die man gegen Bezahlung runterladen kann. Also da lässt sich noch Musik verkaufen, in zunehmendem Maße sogar. Und dieser Markt soll weiter ausgebaut werden. Das hat man zuletzt auch gesehen bei Musikwesen wie CO Pop oder der Popcom. Da ging es um solche Themen, Musik in Spielen.
Und du hast jetzt auch noch eine Musik.
Ja, eine haben wir noch. Noch ein Titel aus Guitar Hero. Der kommt nicht aus dem Universal-Katalog. Eine Band aus Kalifornien ist das, die noch ohne Plattenlabel ist. An Endless Sporadic mit Impulse. Impulse von An Endless Sporadic. Auch den finden Sie mit Link in unserer Playlist unter breitband-online.de.
Breitband Besprechung.
Im Web 2.0 verlieren die klassischen Werbemedien und Marketingstrategien an Bedeutung. Jeder, der was anzubieten hat, setzt verstärkt auf sein eigenes Netzwerk. Videos werden selbst produziert, bei YouTube hochgeladen und an Freunde verschickt. Werbung in eigener Sache, kostenlos, virales Marketing, ganz klein. Ganz so einfach ist es dann aber doch wieder nicht. Die Schnittmengen zwischen ideellen und kommerziellen Interessen sind groß. Auch die ganz Großen wollen mitmachen. Auf dem Berliner Kurzfilmfestival wurden jetzt die besten Virals zum ersten Mal mit einem Viral Video Award ausgezeichnet. Lars Überland.
Ein Zahnarzt in der Praxis im Mund eines Patienten stochert genussvoll Reste von Schokolade und genießt sie sehr. Ferrero Rocher steht am Ende, sowas. Das kann eigentlich nicht von Ferrero Rocher kommen, das muss fake sein.
So klingt das, wenn sich Mitorganisator Matthias Groll vom Berliner Kurzfilmfestival über die Erträge seiner neuen Wettbewerbssparte freut.
Das Virale funktioniert wie ein Virus, daher kommt der Begriff auch. Kann gefährlich sein, kann wehtun, darf es auch und darf verwirren, darf verführen.
Vor Jahren hatten die Kurzfilmfestivalmacher von Interfilm bereits einen Handyfilmwettbewerb ausgeschrieben und jetzt war es dringend an der Zeit, diese neue Masche im Internet aufzugreifen, eben die viralen Clips. In der Ausschreibung hatte gestanden, virale Internetfilme mit Botschaft. 500 Clips wurden eingereicht, 24 dann zur Abstimmung ins Netz gestellt für einen Publikumspreis und einen Preis der Jury, zu der der Zeitfeuilletonist Harald Martenstein gehört, sowie der Erfinder des preisgekrönten Spreeblick-Blogs Johnny Häusler und Matthias Blüm, Macher des Videoportals Clipfish.
Die Botschaften im Wettbewerb sind zur Hälfte tatsächlich Werbung. Die andere Hälfte sind Social Spots oder Rettet die Welt-Aussagen.
Im Schwange ist dieses inzwischen nicht mehr ganz so geheimnisvolle große neue Ding. Seit der Autor William Gibson seinen Thriller über die Mustererkennung geschrieben hatte und heilfroh war, dass er ihn rechtzeitig fertig kriegte, bevor dann YouTube tatsächlich an den Start ging. Denn ohne YouTube gäbe es weder diesen Marketing-Hype noch die Kunstform des viralen Clips. Zum Beispiel in der Preisträger-Persiflage auf den Fernsehenthüllungsjournalismus. Da geht es um die grausame Verschwörung gegen den erfolgreichen Opel Manta durch die Manta-Witze mit Karl Dall als Verräter.
Ende der 80er, dann das Mysterium. Wie aus dem Nichts tauchen plötzlich überall Manta-Witze auf und führen 1988 schließlich zum definitiven Aus für den Kultwagen.
Das war der Anlass oder Ursprung, dass die Manta-Witze entstanden oder in Auftrag gegeben wurden.
Die Jury hat sich für ein Fake-Video entschieden und der Publikumsgewinner ist eine Werbung, die aber derart skurril ist, dass man sie kaum als Werbung erkennen kann, selbst wenn am Ende dann die Tafel steht, von welcher Automarke das ist.
Und dennoch haftet dem Viralen auch immer der Ruch des Subversiven an. Den hatte traditioneller Kurzfilm ja auch immer.
Das Virale mag subversiv sein, dadurch, dass es nur schwer aufzuspüren ist, was auch die erfolgreichen Strategien betrifft. Agenturen denken sich, ach, jetzt machen wir auch ein lustiges Clip und setzen ins Internet und denkst, da passiert dann wirklich gar nicht viel. Dann werden sehr viel Gelder investiert. Es gibt Agenturen, die pushen Videos online. Das sind Strategien, die kann man gar nicht so leicht durchschauen. Aber das muss auch nicht zum Erfolg führen.
Aber sowieso ist die Schnittmenge zwischen kommerziellen und ideellen Interessen immer wieder beträchtlich. Und die Berührungsängste dürfen nicht allzu groß sein.
Viele Firmen haben ja schon geklagt gegen Filme, die in ihrem Namen gemacht wurden, angeblich. Und gerade das macht es aber auch spannend, dieses Diffuse. Und da ist es auch wieder subversiv.
In den letzten Tagen wurde von den Wettbewerbsmachern intern angesprochen, ob Werbeclips nicht vielleicht vorne als solche gekennzeichnet werden sollten. Aber ein richtig konsequenter Viral wäre sowieso der, den William Gibson bereits ersonnen hatte.
Dass erst dahinter geschaltet wird, wenn der Viral schon erfolgreich ist. Dass das erst nach einem halben Jahr dann noch einmal eine Version geliefert wird und damit wird klar, aha, das war jetzt die und die Marke.
Die Verbreitung dieser Botschaften, ob politisch oder als Produktwerbung, erfolgt zwar ausschließlich elektronisch, aber Matthias Groll sieht da für die Zukunft doch eine ausgewachsene Epidemie auf uns zukommen.
Ja, wie eine Grippe. Das heißt, die Werbung wird uns wahrscheinlich demnächst noch härter treffen und in uns eindringen und Schnupfen bereiten.
Scheiße! Not extreme enough! Try this!
K. Karl Dall als Verräter oder vielleicht ist alles ja doch nur ein einziger gigantischer Fake? Über die Kunstform des viralen Clips war das Love Überland.
Breitband, Netzmusik.
Und da geht's weiter um Musik aus Spielen. Aber keine Angst, die sägenden Gitarren haben wir jetzt weggepackt. Dafür gibt's Orchesterklänge. Und zwar aus dem Fantasy-Game Twilight Princess. Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit dem Stück Hyrule Field on Foot aus dem Nintendo-Abenteuerspiel The Legend of Zelda Twilight Princess. Wie kommt's, dass man diese Musik hier einfach ohne Lizenz spielen, das heißt auch gratis herunterladen kann? Ganz einfach. Es gibt eine Website, da sind die Kompositionen aus verschiedenen Spielen reorchestriert zu finden, wie es heißt. Entsprechend der Seite nennen sich die Musiker 3O Team. Wie die geschrieben werden und die ganzen Links zu den Stücken, das finden Sie wie immer in unserer Playlist unter breitband-online.de. Empfehlen kann ich in dem Zusammenhang für Freunde von kostenloser Spielemusik vor allem die Seite gameradio.de. Da gibt's Links zu ganz vielen kostenlosen Downloads aus diesem Bereich. Und wir kommen jetzt mal wieder zurück ins Fantasiereich der Prinzessin Zelda, musikalisch zumindest. Da gibt's auch eine merkwürdige, schwebende Kreatur namens Midna, die hilft dem Helden der Geschichte aus dem Gefängnis zu entkommen. Im Zentrum dieser Gesamtkomposition steht eine fast 5-minütige Midna Suite und da klingt's so. Gespielt vom Srio-Team war das ein Teil der Midna-Suite aus dem Fantasy-Game The Legend of Zelda Twilight Princess. Gleich zum Schluss noch ein Stück daraus.
Breitband, Blockspiel.
Ja, bei uns ist auch bald Schluss und ein Blockspiel gibt's heute nicht. Wir fragen heute mal wieder, was ist das Netz? Denn wir suchen Erklärungen, weil wir es selbst nicht wissen und die Frage nicht beantworten können. Wenn Sie aber wissen, was das Netz ist, schreiben Sie uns oder schicken Sie uns einen Ton. Die Adresse ist www.breitband-online.de. Meine Kollegin Vera Linz war in der Nacht, als die Welt glaubte, anders zu werden, weil Barack Obama gewählt wurde, auf Wahlpartys in Berlin unterwegs, um Promis zu befragen. Hören Sie jetzt Matthias Machnick, SPD-Staatssekretär im Umweltministerium, Cornelia Pieper, stellvertretende FDP-Vorsitzende und Max Rabe, Retro-Sänger, zu der Frage, was ist das Netz?
Das Internet ist eigentlich das, was Johannes Rau mal wie folgt charakterisiert hat. Mundfunk statt Rundfunk. Was will ich damit sagen? Der Mundfunk und oder Rundfunk schafft eigentlich Verknüpfung zwischen Menschen. Er schafft Kommunikationsplattformen und nichts anderes tun wir dort mit einem neuen Instrument. Früher war das Mundfunk, dann war es Rundfunk, heute haben wir TV und wir haben sozusagen das Internet. Wir haben eine Multiplizierung von Kommunikationsanlässen und Kommunikationsmöglichkeiten. Und das ist passiert. Nichts anderes als das Netz. Das ist überhaupt nichts Surreales, ist auch nichts ganz Neues, sondern es ist einfach ein Instrument, das wir in einer modernen Kommunikationslandschaft nutzen müssen. Und nicht mehr und nicht weniger. Und ich finde, man sollte mehr über Politik reden und weniger über das Internet.
Was ist das Netz für die FDP oder für Sie persönlich? Wie würden Sie die Frage beantworten?
Ja, das Internet ist das wichtigste Kommunikationsmittel der Gegenwart und der Zukunft. Und ich glaube, dass es immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und dass immer mehr Menschen das Internet nutzen können, ist eine große Bildungsrevolution, eine große Kulturrevolution. Weil ich glaube, dass es auch zu mehr selbstbewussten, aufgeklärten Staatsbürgern beiträgt. Und ich wünsche mir auch, dass wir zukünftig im Internet wählen können. Da werden sich wahrscheinlich auch mehr beteiligen.
Das Internet ist ja auch für einen Künstler durchaus ein interessantes Verbreitungsmedium vielleicht. Ja. Und wir haben in unserer Mediensendung die Rubrik, was ist das Netz? Also wir stellen Prominenten die Frage, was ist das Netz? Was ist das Netz für Sie, das Internet?
Ich nutze es extrem, weil ich immer wieder Not an Texten habe, an genauen Daten und all diese Dinge bekomme ich über das Internet. Das Internet ist, auch wenn ich jetzt kein direkter Benutzer bin, für mich ein enormer Segen. Und ich glaube, im Allgemeinen für den Informationsstand aller Menschen überall und jederzeit unbezahlbar. Also man kann Leute nicht mehr so leicht belügen und darum ist das Internet eine ganz großartige und wichtige Sache.
Mundfunk statt Rundfunk, was wollte uns der Künstler da bloß erklären?
Mundfunk vielleicht.
Vielleicht auch das. Jetzt kommt aber auch noch Christoph Käse, der Konzerngeschäftsführer Public Affairs beim Springer Verlag, stellt alles wieder komplett in Frage.
Eine bisher noch völlig unverstandene Maschine.
Das war's schon. Eine bisher noch völlig unverstandene Maschine. Jetzt hat er uns überrascht. Aber ja. Du hast auch noch eine Mail jetzt hier.
Ja, genau. Wir hatten ja letztes Mal so eine CD-Verlosung mit der Bitte an die Hörer zu schreiben, was sie denn meinen, was das Netz ist. Und Herr Hartung hat uns zum Beispiel geschrieben, was ist also das Netz? Das Internet, kurz Netz, ist eine endlose Fülle an Informationen, an Wissen. Das wissen wir. Manchmal ist es ein Segen, nicht erst eine Bibliothek aufsuchen zu müssen, weil man eine Information braucht. Und manchmal ist es gar nicht anders möglich, an bestimmte Informationen zu kommen. Andererseits ist das Netz auch eine Fülle von Müll. Man muss filtern, richtig damit umzugehen lernen, wissen, was man will. Sonst kann man auch viel Zeit zum Window hinauswerfen.
Aha, okay, na schön. Das war's vom Breitband. Hier geht's um 15 Uhr weiter mit den Nachrichten. Anschließend die Deutschland-Rundfahrt heute aus dem Allwetter-Zoo in Münster. Aber das letzte Wort hat Martin.
Ja, ich hab's versprochen. Noch ein Titel aus dem Fantasy-Spiel The Legend of Zelda Twilight Princess. Das Srio-Team mit Hyrule Field on Horse. Und ich wünsche Ihnen damit ein wunderschönes Wochenende.